Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brendling und heute an meiner Seite für diese neue Preview ist der geschätzte Kollege Dominik.
Servus Max, servus an alle da draußen.
Ja, wir gehen in Woche 3, die Seahawks stehen 1-1 und der nächste Gegner kommt aus New Orleans in den Pacific Northwest. Das zweite Heimspiel der Seahawks steht an. Das erste haben sie ja leider verloren gegen die 49ers. Dann kam eine, ein furioses Comeback gegen die Steelers, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Wer da nochmal mehr zu hören möchte, kann da auf jeden Fall nochmal nachhören. Und ja, wie gesagt, heute geht's gegen die Saints. Da sprechen wir natürlich gleich ausführlich drüber. Ganz am Anfang vielleicht nochmal, da wir ein bisschen versuchen wollen, unsere Reichweite zu erhöhen und nochmal mehr Fans ansprechen zu können, wären wir sehr, sehr froh, wenn ihr uns auf allen Plattformen, auf denen ihr uns hört, bewerten könntet mit 5 Sternen. Am besten gerade bei Spotify ist das immer sehr wichtig für den Algorithmus. Gerne auch Kommentare schreiben. Letzte Woche hat das schon mal ganz gut geklappt. Und würde uns sehr freuen. Auch auf Instagram uns gerne mal verlinken, wenn ihr die Folge hört, oder bei Twitter anschreiben. Wir kommunizieren da sehr, sehr gerne mit euch und wie gesagt, für den Algorithmus ist das auch eine gute Sache, so erreichen wir mehr Seahawks-Fans und können unsere Community nochmal ein bisschen vergrößern, das ist ja auf jeden Fall, glaube ich, im Sinne von uns allen und genau, nach diesem kleinen Werbeblock würde ich sagen, gehen wir direkt rein und starten wie immer kurz und kompakt mit unseren Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, dadurch, dass wir heute am Freitag aufnehmen, haben wir schon einen gut gefüllten Injury Report und können von der ganzen Woche so ein bisschen berichten. Also Mittwoch und Donnerstag Practices. Freitag ist natürlich noch nicht mit drin. Wir nehmen jetzt so nachmittags ungefähr auf. Von daher gibt es noch nicht ganz so viele endgültige Entscheidungen, ob die Spieler jetzt out sind oder questionable. Das kommt dann erst im Laufe des Tages. Aber trotzdem können wir auf jeden Fall schon mal reingehen. Und beginnen natürlich mit den Seahawks. Da haben wir zum einen Zach Charbonnet, der nicht trainiert hat, sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag. Der könnte also durchaus ausfallen, wird also mindestens limitiert sein. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Kenneth Walker deutlich mehr Carries sehen wird und George Olani da sicherlich dann als sein Backup fungiert. Außerdem ist die Secondary weiter angeschlagen. Nick Emmanuel hat nicht trainiert, genauso wie Julian Love, der Hamstring-Probleme hat. Und Devin Witherspoon immer noch angeschlagen mit dem Knie. Ich denke mal, da wird man es jetzt auch eher langsam angehen, gerade weil man im Spiel gegen die Steelers gesehen hat, dass die Secondary eigentlich so auch ganz gut aussieht. Da sollte man es jetzt, glaube ich, nicht zu sehr rushen. Wir sprechen natürlich gleich nochmal so über die Matchups, über die relevanten, aber vielleicht jetzt schon mal ganz kurz, Dominik, glaubst du, dass die Secondary auch ohne die Starspieler gut genug aufgestellt ist, um dem Quarterback Spencer Rattler und seinen Receivern zu widerstehen?
Ja, also ich meine, Steelers Match hat das schon ganz gut bewiesen, dass es auch ohne Witherspoon zum Beispiel gehen kann, aber natürlich, wenn ich es mir aussuchen kann, wünsche ich es mir immer anders, das ist natürlich völlig logisch, weil mit Chris Olave steht ja schon ein Top-Receiver auf der anderen Seite auch dabei, den man erstmal covern muss und wir wissen auch, Woolen, der hat genug abbekommen, über das muss ich gar nicht jetzt das Fass aufmachen, aber auch der kann mal ein schlechtes Spiel haben, also insofern, ja, ich denke, wir sind gut genug aufgestellt. Das ist auf jeden Fall, letzte Woche hat mich das sehr optimistisch gestimmt. Allerdings, wenn, dann immer gern mit Witherspoon natürlich.
Ja, ich glaube insbesondere Josh Jobe hat ja wirklich gezeigt, dass er in der Lage ist, da der Nummer 1 Corner auch zu sein. Von daher, glaube ich, müssen wir uns da aktuell keine allzu großen Sorgen machen. Und du hast Olave angesprochen. Ich finde, der lebt auch echt immer noch sehr, sehr viel von seinem Namen und von seinem damaligen von den damaligen Draftkosten war ja ein First-Round-Pick, aber so richtig eingeschlagen ist er ja dann irgendwie doch nicht. Von daher bin ich da auch eigentlich ganz zuversichtlich und ich glaube, über Running Back müssen wir auch nicht groß reden. Du bist ja auch, hatten wir in der Season-Preview ja erkannt, auch eigentlich eher ein Walker-Fan. wenn du die beiden vergleichst, von daher für dich dann wahrscheinlich auch kein großes Problem, wenn Charbonnet jetzt ausfallen sollte.
Ja, also vor allem, wenn man die letzte Woche wieder betrachtet, sieht man auch wieder, okay, es ist dann doch nicht so klar, wie es manche Leute gesehen haben, dass Charbonnet so viel besser zurechtkommt mit dem System als Walker. Das ist halt einfach Saisonanfang. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, was Olani so machen kann, falls wir ihn sehen.
Ja, ich glaube auch. Also der letztes Spiel schon auf sich aufmerksam gemacht, aber eher als Special Teamer, als er da den Touchdown in der Endzone gesichert hat, nach dem kleinen Fail von den Steelers Special Teams und Caleb Johnson vor allen Dingen. Aber ja, ich glaube auch, also der ist ja auch jemand, der vom Körperbau her und von seinem Laufstil her jemand ist, der den Kontakt sucht und der auch durchaus die Power hat, hier und da mal durchzustoßen. Von daher sehe ich da auch wenig Probleme. Mich ärgert es fast ein bisschen, dass ich dann doch zu früh auf diesen Zug mit aufgesprungen bin, zu sagen, ja, vielleicht ist Charbonnet dann doch der bessere und Walker, ja, und die Woche danach direkt Breakout-Game von Kenneth Walker. Also ja, da bin ich jetzt aber auch selber schuld. Genau, aber das soweit zu den Seahawks. Ansonsten haben wir noch Limited Participation von Torrey Horton, der so ein bisschen Probleme mit der Leiste hatte, aber zumindest hat er ein bisschen mittrainieren können. Ansonsten Full Participation für Abram Lucas, für Ernest Jones, für Josh Job und für Derek Hall. Also da sieht alles soweit gut aus. Außerdem kann man davon ausgehen, dass auch Uchenna Nwosu jetzt mehr Snaps sehen wird, der im letzten Spiel sein Debüt gegeben hat. Wir blicken noch ganz kurz auf die Saints, denn auch da ist natürlich ganz spannend, wie die Verletzungssituation aussieht. Da könnte nämlich Guard Trevor Penning sein Saisondebüt geben, ursprünglich als Tackle gedraftet, damals in der ersten Runde 2022. Wird jetzt aber auf Guard geschoben, spielt seine erste Saison dann auch auf Guard, war bislang mit dem Turf-Toe raus, den er sich in der Preseason zugezogen hatte. Sein Ersatzmann Dylan Randons wird auf jeden Fall ausfallen, der bislang eine ziemlich gute Saison gespielt hat, bei ESPN 98% Pass-Block-Win-Rate, also der wird auf jeden Fall nicht dabei sein, für die Seahawks tendenziell gar nicht so schlecht. Außerdem droht der Right-Tackle Talese Fuaga auszufallen, also bei den Saints durchaus Verletzungssorgen in der Offensive Line. Dazu kommt noch Pass-Rusher Chase Young, der jetzt einmal nicht trainiert hat. Da kommen wir dann gleich auch nochmal in den Matchups zu. Aber genau, so viel zu den Verletzungen, zu den Injury News. Und damit schauen wir voraus auf das Spiel des Seahawks gegen die Saints.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, vielleicht zu Beginn eine kleine Standortbestimmung der Saints. Die sind gestartet mit 0-2, haben verloren gegen die Cardinals und 49ers. Also direkt zu Anfang jetzt drei Spiele gegen die NFC West. Ist auch ziemlich undankbar, finde ich. weiß nicht, was die Schedule Maker sich dabei gedacht haben. Wir haben jetzt im Vorgespräch schon kurz, sind wir kurz drauf zu sprechen gekommen. Die Saints, glaube ich, vor der Saison wirklich als eines der schlechtesten Teams überhaupt gesehen. Ganz so schlimm war der Beginn der Saison ja jetzt eigentlich nicht, oder?
Ja, ich meine, wenn du es dir ansiehst, im Endeffekt ist beides One-Score-Games im Endeffekt gewesen. Ich finde jetzt nicht, dass das so desaströs war, wie ich angenommen habe. Ich glaube, du auch. Also einmal 2013 gegen die Cardinals verloren, einmal 26-21. Das sind beide Spiele gewesen, die man durchaus hätte gewinnen können, wenn man sich so ein bisschen den Spielverlauf ansieht. Aber ja, du sagst, es waren bei den meisten Power-Rankings dann auf Platz 32 ganz, ganz hinten. Sind sie teilweise, glaube ich, noch immer. Ich habe mir das sogar ein bisschen vorher mal angeschaut. Manche haben sich schon wieder weiter vorgereiht. Jetzt rein vom Eye-Test her, es ist jetzt kein Team, wo ich sage, das ist so historisch schlecht, wie es vielleicht angenommen wurde. Aber es ist jetzt auch nicht so viel Gutes dabei gewesen, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, vielleicht ganz spannend, wenn man sich einmal die Quarterback-Situation anschaut. Da war ja vor der Saison eigentlich Derek Carr als Starter eingeplant, der dann aber relativ kurzfristig doch nochmal seine Karriere beendet hat, weil er irgendwie eine notwendige Schulteroperation hätte haben müssen und hat auch gesagt, okay, gut, dann lasse ich es jetzt sein, davon dann wieder zurückzukommen. Wer weiß, wie er da seine Leistung hätte erhalten können. Und dann standen die Saints auf einmal ohne Quarterback oder richtigen Starting-Quarterback da. Man hatte aus dem Jahr davor noch 5-Runden-Pick Spencer Rattler, hat dann aber in Runde 2 Tyler Shock gepickt. Also relativ hoch, überraschend hoch auch für viele. Spencer Rattler hat dann im Camp das Duell gewonnen um den Starting-Posten und spielt die ersten beiden Wochen eigentlich soweit ganz in Ordnung. Also hat er jetzt keine Advanced Stats zur Hand gerade für Rattler, aber immerhin 3 Touchdown-Pässe schon geworfen, noch kein Pick. Also ich glaube, allein dadurch ist die Saints-Saison bis jetzt noch nicht ganz so schlimm, wie man es vielleicht erwartet hätte. Rattler mit einer bislang eigentlich ganz soliden Leistung, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, da gab es schon Quarterbacks, die wesentlich schlechter performt haben. Vor allem, ich finde es interessant, wie wir vorhin eben schon wieder angesprochen hast, kurz geredet, und da war ja auch die Sache, die Saints sind jetzt nicht das super auffällige Team, von dem man dauernd Highlight-Plays sieht und was weiß ich was. Aber im Endeffekt, ich fand das Spencer Rattler überraschend, überraschend gut und sicher eigentlich gewirkt hat in den Spielen. Also es war jetzt nicht so, ja, der wird da gedraftet irgendwie in der 5. Runde, wie du sagst. Das, der hat ja auch so seine Karriere vor sich gehabt und es war ja auch alles nicht so leicht für ihn, muss man ehrlich sagen. Und ich finde, dafür hat er relativ selbstbewusst gewirkt. Und das ist ja gerade vom Quarterback her, finde ich, schon immer so eine Sache, die man merkt. Was ist so die Präsenz von dem am Platz? Wirkt er komplett übereilt, macht komische Entscheidungen. Er hat keine Deception geworfen bisher, was auf jeden Fall für ihn spricht. Und ganz ehrlich, es ist jetzt natürlich keine Saints-Draft-Recap, aber ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, dass sie Tyler Shock da gedraftet haben in der 2. Runde, wo sie ja eigentlich doch klar in einem Rebuild momentan sind. Und ich damals schon gefragt, ob das die langfristige Lösung wird.
Shock ist schon zu alt für ein Rebuild, oder was meinst du?
Naja, ich weiß nicht, das ist ja irgendwie, man rechnet wahrscheinlich damit, nächstes Jahr einen relativ frühen Pick zu haben, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und wie du sagst, er ist jetzt auch nicht so jung, also es ist halt wirklich nicht. Und jetzt hast du Spencer Rattler, der ja eh Potenzial hat, den man ja eben mal testen könnte. Im Endeffekt ist genau das passiert und ich glaube, Spencer Rattler, der wird vielleicht, wenn er noch so weiterspielt, den Saints doch noch so ein bisschen vor eine Aufgabe stellen, was man in Zukunft macht mit dem Quarterback. Aber ja, er ist jetzt natürlich nicht der Star-Quarterback, aber auch eben noch nicht so lange in der Liga.
Ja, nee, das stimmt wohl. Ich gönn's Rattler total, weil ich glaube, ja, er arbeitet sich gerade so ein bisschen den Grundstein für die nächsten Jahre, so ein ganz solider Backup zu werden. Also, dass er immer wieder so ein bisschen von Team zu Team gereicht wird, wenn irgendwo mal Not am Mann ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das Rattler sich in so einem Quarterback entwickelt, so ein bisschen wie Gardner Minshew, so in die Richtung.
Ja, total, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich meine, das war dann, ja ein Riesenstar früher.
Genau, im denkst, College, oder? Ja.
Der war ja schon in der Highschool, vielleicht nur kurz anzureißen, in der Highschool war der ja schon hoch gehypt. Man hat schon gesagt, irgendwann einmal First Overall Pick vielleicht oder zumindest First Round Pick und in der Serie mit dabei gewesen auf Netflix und was weiß ich was. Ja, dann steht er halt da und wird in der 5. Runde gedraftet und muss jetzt um seinen Spot kämpfen.
Ja, auf jeden Fall ganz, ganz spannende Story, was die Quarterbacks bei den Saints angeht, aber jetzt für das Spiel gegen die Seahawks erstmal nur wichtig, Spencer Rattler wird da auf dem Platz stehen und sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich glaube, viele machen sich fast ein bisschen lustig über die Saints, und, ne, so ein Must-Win-Game und irgendwie schlechtestes Team der Liga, aber ich glaube, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen detaillierter in die Matchups rein. Und wir haben uns natürlich speziell Matchups rausgesucht, die für die Seahawks relevant sind und die das Spiel mitentscheiden könnten. Und wie sollte es anders sein? Nach der furiosen letzten Woche fangen wir hier heute an mit dem Seahawks Pass Rush gegen die Saints Pass Protection, also die Offensive Line der Saints, wir haben es schon angesprochen in den News, doch arg verletzungsgebeutelt. Auf dem Papier würde ich sagen, ist das so eines der großen Mismatches eigentlich dieses Spiels. Die Seahawks Line, die Line in den ersten beiden Wochen wirklich eine absolute Force, also auch nochmal bedeutend stärker, als ich es erwartet hätte. Extrem hohe Pressure-Zahlen bei einer sehr, sehr geringen Blitzrate. Also die Seahawks brauchen gar nicht mehr als diese 4 Rusher, um wirklich eine der höchsten Pressure-Zahlen der Liga zu generieren. Also das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich meine, man hat jetzt gespielt gegen die Steelers mit einer doch etwas wackeligeren Offensive Line, aber auch gegen die Niners, die da ja doch eigentlich ganz solide aufgestellt sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite hast du eben eine Saints Offensive Line, die selbst ohne die Verletzung eher so im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld unterwegs ist in der Liga. Also jetzt auch nichts, wovor man sich fürchten müsste, würde ich sagen. Wie siehst du dieses Matchup? Glaubst du, dass die Defensive Line des Seahawks die Leistung aufrechterhalten kann? Oder ist das jetzt so ein weiterer Härtetest? Glaubst du, da ist mehr Schein als Sein?
Ja, ich finde vor allem, wenn wir auf letzte Woche zurückschauen, so Byron Murphy, das war schon ein cooles Match von ihm letzte Woche hier gegen die Steelers. Und da bin ich gespannt, was der gegen die Interior O-Line machen kann. Also die Saints, die du angesprochen hast, die sind jetzt nicht irgendwie top, top, top O-Line. Wenngleich ich es ganz lustig finde, man kennt wahrscheinlich einige Namen. Also jeder, der sich so ein bisschen beschäftigt, da ist so der ein oder andere First-Round-Pick dabei. Halt von diesem Jahr zum Beispiel Kelvin Banks. Vorhanger war im Jahr davor doch First-Round-Pick und auch Trevor Penning war doch First-Round-Pick. Also die haben da eigentlich viel Kapital in die O-Line gesteckt und so gut ist sie am Ende des Tages dann eben doch nicht. Ich bin gespannt, ob die Seahawks denn wirklich die Pressure jetzt über die Saison hinweg halten können, auch ohne die Blitzes und ohne irgendwelche ausgefallenen schematischen Umstellungen. Aber in den ersten zwei Wochen war das schon wirklich, wirklich gut. Und wie du sagst, die Statistiken zeigen es halt dann auch am Ende des Tages und unterstreichen das Ganze. Und ich bin eigentlich von der Interior-D-Line wirklich, wirklich schon begeistert dieses Jahr gewesen. Leonard Williams spielt weiterhin sehr, sehr gut. Byron Murphy hat jetzt auch irgendwie sein Breakout-Game vielleicht so ein bisschen gehabt. Und ich finde auch, Jaron Reed ist immer wieder auffällig. Also das ist echt cool, dass wir hier die Pressure auch einfach durch die Mitte generieren. Bin gespannt, was jetzt Murphy und Hall noch machen den Rest des Jahres und auch in dem Spiel. Und wie sich ja nun Jenen Woso auch einfügen kann in diese D-Line. Also ist jetzt auch nicht so, als wäre der immer so von Kritik verschont gewesen. Und der könnte jetzt eben wieder mit mehr Snaps zurückkommen, wie wir schon angesprochen haben. Deswegen interessant, das ganze Matchup da abzuwarten. Ich denke aber, dass mit der Saints O-Line trotzdem ein wirklich dankbarer Gegner wartet. Eben auch viele junge Spieler oder viele Spieler, die halt irgendwie Erwartungen nicht ganz gerecht werden konnten. Aber unterschätzen würde ich es jetzt auch trotzdem nicht ganz. Es ist vielleicht ein bisschen so ein Spiegelbild wie vom Quarterback. Es ist jetzt nicht das allerschlechteste der Liga und man darf sich jetzt nicht darauf ausruhen, ja, dass man die schon so mit links irgendwie da biegen wird. Da muss trotzdem einiges an Effort reingesteckt werden.
Ja, und man vergisst DeMarcus Lawrence auch irgendwie immer, ne? Also du hast jetzt gefühlt die ganze Line aufgezählt, aber mir passiert das genauso. Ja. Irgendwie ist jetzt ja auch nicht der allerauffälligste. Es ist auch eher jemand, der von der Edge stark gegen den Lauf ist, aber ist jetzt nicht so dieser extrem dominante Pass-Rusher, wie er es vielleicht früher mal war. Damit konnte man eigentlich auch rechnen. Aber auch der ist natürlich ein Starter und ist aber auch Teil von so einer sehr, sehr guten und tiefen Rotation. Also die Seahawks haben da wirklich einiges in der Hinterhand und ich glaube, in der Tiefe gibt es da wenig in der Liga, was da irgendwie mithalten kann. Ich habe ja schon oft gesagt, es fehlt irgendwie so ein Clear-Cut, wirklich elitärer Nummer 1 Pass-Rusher. Aber dafür haben die Seahawks dahinter echt eine krasse Tiefe, um die, glaube ich, viele, viele Teams uns beneiden. Von daher ist das sicherlich auch ein Teil des Erfolgs am Ende, dass man da gut durchrotieren kann, dass keiner zu schnell irgendwie schlapp wird und man immer da frische Jungs auf dem Feld hat.
Aber trotzdem würdest du jetzt rein vom Gefühl, wenn wir jetzt so Stats ausklammern und so, und selbst da, glaube ich, wird man das auch wieder gespiegelt sehen, es ist schon noch irgendwie die Interior-D-Line, die sehr viel Pressure generieren kann, einfach, glaube ich, auch weil jeder von den Startern auch das Potenzial hat, ein guter Pass-Rusher zu sein, weil da nicht einer dabei ist, wo ich sage, ah, der ist aber nur im Lauf gut und im Pass-Rush ist er eigentlich eine Liability. Das ist schon irgendwie so ein gesamtes Zusammenspiel.
Ja, ich glaube, es bedingt sich einfach total. Also ohne den Interior-Pass-Rush wären die Outside-Rusher deutlich weniger effektiv, aber andersrum genauso. Also gerade auch so ein Murphy ist gefühlt auch noch mal ein paar Stunden mehr im Weightroom gewesen und hat noch mal ein bisschen Muskelmasse draufgelegt. Der wirkt zum Teil auch wirklich extrem kräftig und mault sich da durch die Protection. Dadurch werden natürlich auch für die Interior Line mehr Räume frei. Byron Murphy bis jetzt schon eher noch mal gegen den Lauf sehr, sehr stark, aber jetzt gegen die Steelers ja auch mit 1,5 Sacks. Also da hat man schon gesehen, Da zahlt es sich aus, die Pressures, die kommen und damit dann irgendwann auch die Sacks. Also ja, sowohl innen als auch außen läuft es eigentlich super. Kann man sich, glaube ich, aktuell absolut nicht beschweren. Mhm. Dann kann man, glaube ich, noch sagen, Rattler ist bis jetzt relativ gut darin, Sacks zu vermeiden. Also auch wenn dann die Pressures doch mal zustande kommen, ist er jetzt nicht irgendwie vogelwild und läuft durch die Pocket. Das war letztes Jahr, glaube ich, noch ein bisschen anders. Da war das eher eine Schwäche. Diese Saison schafft es schon, da eben so ein bisschen drauf zu achten, bewegt sich dann auch besser in der Pocket. Also da kann man auf jeden Fall mal drauf schauen, wie die Seahawks es schaffen, dann das Ganze eben auch dann zum Ende, zum Ergebnis zu bringen. Aber im Endeffekt einfach, in Anführungszeichen, einfach nur an die starke Leistung des Steelers-Games anknüpfen, würde ich sagen.
Voll, ja. Und das ist im Endeffekt das, was du mit Rattler gesagt hast. Das ist das, was ich auch schon zu Beginn versucht habe, so ein bisschen anzuteasern. Er ist halt einfach selbstsicherer geworden irgendwo und spielt das solide runter. Aber ich denke, die Seahawks können ihm da schon ordentlich einheizen und werden ihn dann schon hoffentlich in Bedrängnis bringen, dass er auch den einen oder anderen Fehler macht und vielleicht auch die erste Interception dann wirft gegen die Seahawks.
Ja, ich glaube, Josh Jobe ist bereit dafür. Und genau, dann mach du gerne mal weiter mit der umgekehrten Reihenfolge, sage ich mal. Also die Seahawks Pass Protection gegen den Pass Rush der Saints.
Ja, es sind ja zwei Units, die jetzt auch nicht gerade wenig Kritik hatten, sage ich jetzt mal, in den letzten Seasons und auch diese Saison. Es ist ja nicht so, als würden da zwei komplette Star-Units aufeinandertreffen. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel den Pass-Rush ansehen von den Saints, da haben wir natürlich jemanden dabei, den sicherlich der ein oder andere noch im Gedächtnis hat. Ehemaliger First-Round-Pick Chase Young. Der könnte jetzt auch ausfallen, hat jetzt auch zweimal nicht trainiert, aber im Prinzip ist der auch nicht das, wofür man ihn am Anfang vielleicht gehalten hat. Man hat einen Cameron Jordan dabei, der jetzt auch schon wirklich, wirklich alt wird langsam. Carl Granderson, nicht der riesige Name in der NFL, aber ja, ist jetzt natürlich nicht alles, aber 3,5 Sacks und 4 Tackles for Loss ist sicherlich keine schlechte Deadline für die ersten Wochen, aber prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass die Saints D-Line total überlegen war in den letzten Spielen. Wiederum muss man sagen, dass die O-Line natürlich weiterhin auf Seiten der Seahawks gewisse Schwachstelle bleibt. Es ist sicherlich viel besser geworden, auch seitdem jetzt eben Gray Sable in der O-Line ist, seitdem man schematisch was umgestellt hat, aber man merkt es auch immer wieder, gerade der ein oder andere Lauf ist dann fehlerbehaftet. Ich würde sagen, in der Pass Protection ist es bislang etwas solider gewesen. Aber ja, wenn man sich ESPN Pass Block Win Rate anschaut auf Platz 32, die Seahawks O-Line, das ist natürlich nicht das, was wir sehen und hören wollen. Ich würde sagen, der Eye-Test sieht besser aus. Es ist schon so, dass man am Feld, habe ich jetzt nicht die ganze Zeit die Angst, dass Sam Darnold dauerhaft gesackt wird und dass dauerhaft jemand durchbrechen wird. Es schaut schon solide aus, aber müssen beide Units einen Step nach vorne machen. Ich glaube, es ist auch immer gut, für beide Units ist es die Opportunity, irgendwo diesen Step nach vorne zu machen gegen eine doch nicht super, super starke Truppe auf der anderen Seite. Ich würde trotzdem sagen, dass die Seahawks O-Line hier einen Schritt nach vorne machen kann und ich mache mir jetzt nicht super viele Sorgen um die Saints Defensive Line. Ich meine, siehst du es anders? Hast du große Angst jetzt vor dem Matchup oder denkst du auch, dass die Seahawks O-Line das vielleicht auch ein bisschen als Moralboost, als Motivation für den Rest der Season mitnehmen kann?
Also ich sag mal so, die Angst vor den Steelers war bedeutend größer und das ist ja auch einigermaßen gut ausgegangen. Ich fand es auch krass, als ich gesehen habe, dass die Seahawks bei ESPN wirklich auf dem letzten Platz sind in Pass-Block-Win-Rate. Also so schlecht hatte ich sie jetzt auch nicht eingeschätzt. Aber ja, ich glaube, da ist auch nochmal das Problem, dass du mit Darnold auch einen Quarterback hast, der eine relativ langsame Throwing Motion hat, der den Ball vielleicht auch mal ein bisschen länger hält und das in Kombination mit einer Line, die ihre Probleme hat, das ist natürlich nicht ganz einfach. Und ich glaube, gerade so die linke Seite bei den Seahawks ist eigentlich, ich würde sagen, überdurchschnittlich gut. Also Charles Cross spielt eine gute Saison, Sable spielt, finde ich, auch bis jetzt eine gute Saison, zwar eher noch im Run-Blocking, aber ich finde ihn jetzt als Pass-Protector auch nicht schlecht. Und dann hast du mal die rechte Seite, Abram Lucas, der noch nicht so richtig wieder in der Form ist, die wir damals von ihm kannten, vor seinen ganzen Verletzungen. Und dann hast du halt einen Anthony Bradford, von dem ich schon wieder irgendwelche Memes gesehen habe, wie er bei einem Lauf von Kenneth Walker irgendwie in der falschen Richtung, Richtung Running Back guckt und irgendwie gar nicht weiß, was er gerade tun soll. Also der ist immer noch so ein bisschen lost. Ich weiß auch nicht, ob der eine allzu lange Zukunft bei den Seahawks hat, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn man dann nächstes Jahr entweder in der Free Agency oder im Draft auf Right Guard auch nochmal nach einer Verstärkung sucht. Ja, insgesamt ist das, glaube ich, einfach ein Duell, wo Schwäche auf Schwäche trifft. Also die Saints in der Pass-Rush-Win-Rate auf Platz 28, also auch wirklich sehr, sehr weit unten. Von daher, glaube ich, auf der Seite des Balles braucht man jetzt keine hochklassigen Duelle erwarten, aber ja, kann natürlich immer passieren, dass dann eine Unit so ein bisschen über sich hinauswächst und sich da so ein bisschen einspielt und da muss die O-Line auf jeden Fall aufpassen, dass dann halt da seine Zeit bekommt, um die Receiver auch zu bedienen.
Aber jetzt im Vergleich zu den ersten zwei Wochen muss man sagen, da wartet jetzt kein Star-Pass-Rusher wie ein TJ Watt, wie ein Nick Bosa.
Ja.
Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also ich denke mir deswegen allein schon vielleicht das ein bisschen als Motivationsboost mitnehmen. Ich finde halt, es sind nicht mehr ganz so viele Fuck-Ups dabei in der Pass-Protection, was doch erfreulich ist, auch wenn es natürlich irgendwo selbstverständlich sein sollte.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht diese ganz krassen Plays dabei, wo irgendwie jemand ganz ausgelassen wird oder ja, ich meine, wir haben immer dieses Abraham Lucas Play, glaube ich, von Woche 1 stehen noch im Kopf, wo wir uns denken, ja, wenn er den blockt, aber wir haben auch ja schon viel darüber diskutiert, der hat der TJ Watt eigentlich das ganze Spiel lang relativ gut unter Kontrolle, Nick Bosa das ganze Spiel lang relativ gut unter Kontrolle. TJ Watt war ja auch nicht gerade ein leichtes Duell, also ich denke mir, so schlecht war es nicht und man kann ruhig optimistisch sein und ja, mal sehen, was geht.
Genau. Wir bleiben bei der O-Line, schauen jetzt aber nicht auf die Pass Protection, sondern aufs Laufspiel und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Seahawks hier ja so ein bisschen an die verbesserten Leistungen im Laufspiel anknüpfen können. Wie angesprochen, Charbonnet vermutlich nicht dabei, dafür dann eben sehr, sehr viel Kenneth Walker. Ja, das Run-Blocking hatte starke Momente gegen die Steelers, ist aber nach wie vor immer noch so ein bisschen inkonstant. Also du hast wirklich sehr, sehr gute Plays. Das wird dann aber gepaart mit völligen Orientierungslosigkeiten und verpassten Blocks und sehr, sehr schnell dann mit Defendern im Backfield. Also so richtig die Konstanz haben sie noch nicht gefunden. Ich finde gerade so Läufe, die so ein bisschen brauchen, um sich zu entwickeln, also die Outside-Zone-Läufe, die teilweise auch sehr weit nach außen gehen. Gerade auch so Sweeps, da hatten wir im Recap drüber gesprochen mit Tobi und Henry. Das sah wirklich oftmals ganz schlimm aus. Also mindestens ein Block wurde dann relativ früh verpasst und dann hast du direkt die Defense, die da die Line penetriert und sehr, sehr schnell beim Running Back ist. Also das ist auf jeden Fall was man irgendwie abstellen muss. Wie angesprochen, Sable spielt bislang eine gute Saison im Run-Blocking auf Platz 5 aller Interior Offensive Linemen, was Run-Block-Winrate angeht. Das ist ja diese Metrik von ESPN, die wir hier gerade schon die ganze Zeit ansprechen. Gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, das zu bewerten. Irgendwie PFF-Grade oder so ist jetzt nicht so gut, aber man nimmt sich ja immer die Daten raus, die einem gefallen, wenn man positiv über die Spieler reden möchte. PFF darum heute mal außen vor gelassen. Nein, aber ich finde, das passt dann auch ganz gut zum Eye-Test. Also gerade Sable auch häufig durch seine Geschwindigkeit, durch seine Athletik, tief auch auf dem Second Level und in der Lage dann wirklich über Linebacker und teilweise sogar in der Secondary dann noch zu maulen und die Wege freizuräumen für Walker oder Charbonnet. Also gefällt mir bislang auf jeden Fall sehr gut. Ja, was sind für dich noch so wichtige Punkte, um das Laufspiel im wahrsten Sinne zum Laufen zu bringen?
Es ist, wie du die Sweeps wieder angesprochen hast, habe ich wieder alles bildlich vor mir. Also ich verstehe allgemein bei jedem Play, wo ich einen Pitch sehe, so dieses kleine Zupassen, sage ich jetzt einfach mal, frage ich mich jedes Mal, ob das irgendwie aufgehen wird. Es ist einfach, ich habe das Gefühl, wir haben halt momentan sehr, sehr viel Fokus aufs Laufspiel und fast vielleicht schon ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, ob wir uns unbedingt einen Gefallen damit tun. Also ich denke mir, letztes Spiel war es eh schon besser, aber allgemein mit dem Passspiel, mit Play-Action ein bisschen den Druck vom Run-Game rauszunehmen, ich glaube, das wäre auch allein schon ein Key darin, besser zu werden, weil wir hatten ja, wir haben das eh schon zu Genüge diskutiert, aber wenn wir da im ersten Spiel uns ansehen, wie oft wir gelaufen sind und es nicht geklappt und wir sind wieder gelaufen und es hat einfach nicht geklappt, denke ich mir, ich glaube, ein bisschen den Fokus davon runterzunehmen und ein bisschen das Ganze zu entlasten. Ich meine, das Passspiel hat ja gar nicht so schlecht ausgesehen, also JSN spielt eine richtig gute Saison und auch Cooper Kupp ist jetzt wirklich mit Catches dabei gewesen. Torrey Horton konnte seinen ersten Touchdown-Catch machen. AJ Barner fängt Bälle. Also ich finde, mit diesen ganzen Targets, die wir da haben, ein bisschen den Druck vom Run rausnehmen, wird auch dazu führen, dass es einfach die Läufe besser aufgehen. Im Endeffekt hätte ich, glaube ich, gerne ein bisschen mehr schnellere Plays, die einfach schneller mal zumindest 0 Yards machen, weil, wie gesagt, diese Pitches finde ich ganz, ganz grausam teilweise mit anzusehen, wo wir dann Minus-Yards und Minus-Yards machen. Und was mir auch aufgefallen ist, ich meine, unser Fullback Robbie Woods, der spielt ja eine relativ große Rolle in dieser Offense und ist ja oft am Feld. Und der hat halt teilweise noch Spielzüge, wo er total schlecht aussieht. Ich glaube, das war dieses eine Fourth-Down-Play, wo er da Anfang der Saison, wo er den Block überhaupt nicht bekommt und deswegen Darnold unter Pressure gerät. Und umgekehrt hatte ich, weiß nicht, ob du das Play gesehen hast im letzten Spiel, wo er irgendwie zwei Leute gleichzeitig blockt, wo er irgendwie einen Linebacker blockt und dann kommt noch einer und der gibt nochmal die Hand dazu. Ja. Das ist halt gerade noch so ein bisschen Licht und Schatten bei ihm. Und auf und ab und im Endeffekt wird er sich über die Saison hinweg steigern und das ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Also, aber prinzipiell bin ich optimistisch und Kenneth Walker hat sich jetzt besser eingefunden. Der ist ein Top-Running-Back, der wird nicht immer das richtige Gap hitten, der wird nicht immer genau den richtigen Read haben. Ich glaube, damit müssen wir uns irgendwie abfinden. Ich möchte aber ein bisschen Druck von ihm rausnehmen, dahingehend, dass, wenn man sich unsere Plays ansieht, ist es manchmal auch erlaubt, dass er zurückcuttet. Also ich glaube, manchmal sieht das aus, als würde er was Falsches machen, wenn er dann irgendwo nicht durchkommt und dann praktisch wieder auf die andere Seite läuft. Das kann auch in Spielzügen vorgesehen sein. Ich will damit nur sagen, von außen zu betrachten, was jetzt gerade richtig und was gerade falsch ist, ist immer total schwer, selbst irgendwie für Experten, die sich das dann live ansehen. Aber der kann es auch und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Kenneth Walker in dem System keine Yards und keine Touchdowns machen wird.
Ja, ich glaube auch. Man sollte Walker auf jeden Fall diese Saison noch genießen, weil sein Vertrag läuft ja aus und ich glaube, also weiß ich auch nicht, ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt nächste Saison noch bei den Seahawks, weil der wird sicherlich auch ein bisschen Geld verlangen und wenn man so ein Charbonnet dann eben in der Hinterhand hat, denke ich mal, fällt es dann auch leichter zu sagen, nee, also entweder bleibst du jetzt irgendwie für einen Discount hier oder viel Spaß, den freien Markt zu testen. Von daher bin ich mal gespannt, wie das dann ab dem nächsten Jahr aussieht. Das waren jetzt so ein bisschen die drei, ich würde sagen, relevantesten Matchups. Ja, wir haben jetzt noch natürlich viele, viele weitere mögliche Matchups, aber gerade weil die Saints jetzt auch in der Secondary nicht gerade prominent besetzt sind, haben wir jetzt mal darauf verzichtet, noch unsere Passing-Offense damit reinzunehmen. Ich glaube, das sollte nach letzter Woche besser funktionieren. Vielleicht noch ganz interessant, Juwan Johnson, Tight End der Saints mit einer bis jetzt sehr, sehr starken Saison, ist auch Leading Receiver bei den Saints, also wird oft gesucht. Und letzte Woche auch mit einem doch recht spektakulären Touchdown-Catch, also der ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Ich habe ihn mir auch für meine Fantasy-Liga geholt. also da ist, glaube ich, nochmal ganz spannend, wie die Seahawks das verteidigen. Gegen Titans letzte Woche Pat Freiermuth und Woche 1 Kittel und jetzt habe ich den Namen vergessen, wie der andere Kollege hieß, der Ersatzmann, der dann
Tongas, reinkam. Oder?
Ja, das kann sein. Jedenfalls sahen die Seahawks da jetzt auch nicht unglaublich gut aus. Das also möglicherweise durchaus eine kleine Schwachstelle, die Saints ausnutzen könnten. Hast du noch weitere Matchups, die für dich so ein bisschen relevant sind, zumindest noch, die man einmal ganz kurz anreißen könnte?
Ich meine, ich finde, Kamara ist immer noch ein guter Running Back.
Also ja, ja.
Prinzipiell, der ist einfach noch stark. Er hat halt, ihm fehlt halt ein bisschen die Unterstützung. Also das O-Line-Blocking ist in Ordnung, aber jetzt auch nicht super. Und fehlt so die Unterstützung von der gesamten Offense. Ansonsten finde ich, ist er hinter jetzt nicht so viel. Ich meine, Kendra Miller kriegt noch ein paar Snaps. Finde ich, jetzt nicht die Riesen-Fred, vor der ich mir große Sorgen mache. Ja, wie du sagst, kann man sich noch überlegen, okay, wie werden die DBs spielen, weil einfach DBs immer so eine, also Cornerbacks vor allem, sind immer so eine gewisse Unsicherheitsfaktor. Also wenn die ein Spiel einen Aussetzer haben, sage ich jetzt einfach mal, kann es schnell mal passieren, dass man natürlich den einen oder anderen einen tiefen Pass dann kassiert. Aber da mache ich mir jetzt auch nach dem letzten Spiel immer weniger Sorgen. Wie du gesagt hast, das Chris Olave lebt viel sicherlich noch von seinem Namen. Ich meine, der hat dieses Jahr 108 Yards. Zwei Spiele ist jetzt nicht überragend, kein Touchdown. Sonst dahinter ist jetzt nicht viel. Also Rashid Shaheed ist auch eher so eine Deep Threat und Brandon Cooks ist so ein Spieler, wo ich selber überrascht bin, dass er noch in der NFL ist. Ich habe nicht mehr wirklich im Kopf.
Das soll jetzt auch kein Disrespect sein. Der hat gefühlt auch schon die halbe NFL durch. Also der ist ja wirklich bei so vielen Teams schon gewesen. Jetzt wieder bei seinem Ursprungsteam. Die Saints hatten ja gedraftet. Aber ja, bei Kamara, du hast Kamara angesprochen, muss man, glaube ich, insbesondere auch auf ihn als Receiving-Gefahr achten. Also die Seahawks haben ja letzte Woche Probleme gehabt, teilweise mit Jalen Warren durch die Luft, bei diesem einen Play vor allen Dingen, als mehrere Tackles da verpasst wurden, vor allen Dingen durch Tyrese Knight, der da echt nicht gut aussah. Also insbesondere die Linebacker sind hier gefragt, diese Gefahr möglichst schnell auszuschalten. Also Kamara ist zwar schon 30 oder über 30 sogar jetzt, 31, aber ist immer noch ein flinker Receiving Running Back, der auf engstem Raum sehr, sehr agil ist, sehr shifty ist und gerade so Linebackern zur Gefahr werden kann, die vielleicht nicht ganz so flink sind wie er. Ja, ansonsten Daumen drücken, dass die Seahawks nicht so viele Wide Receiver Screens spielen. Hattest du hier noch aufgeschrieben.
Ja.
Oder wenn sie es tun, dann doch bitte irgendwie ein bisschen besser ausgereift mit ein, zwei Vorblockern, weil das war die letzten Wochen mal wieder absolut gar nichts.
Ja, ich meine, man kann jetzt drüber lachen ein bisschen, aber ich habe mir gedacht,
weil es dann doch irgendwie funktioniert hat gegen die Steelers. Aber ich glaube, wenn das schlecht ausgegangen wäre, dann wäre uns auch nicht zum Lachen zumute.
Einfach lassen. Ich glaube, das hat doch noch nie geklappt bei uns.
Ja.
Also einfach lassen.
Ja, besser ist. Na, doch früher, ich weiß noch, ne? Auf Doug Baldwin, diese Bubble Screens.
Okay, ja.
Das war auch immer ein sehr beliebtes Play, aber ich glaube, damals war auch, also ich glaube, ich habe so nur die rosa-rote Doug Baldwin-Brille auf, aber ich glaube, rein vom Play war es damals auch schon nicht besonders.
Aber ist doch crazy, dass das nie funktioniert, oder? Also ich meine, ja. So viele Teams, die dann bei Third Down irgendwann einmal was damit mal anfangen können oder irgendwie gute Yards. Ich habe das Gefühl, bei uns sind es, weiß nicht, das wäre mal eine interessante Statistik, wie viele Yards sind in den vergangenen paar Saisons durch Screens erzielt worden und sind wir da, wie positiv sind wir da überhaupt? Also
ja, ich würde sagen, das geben wir jetzt einfach mal an unsere Zuhörer zurück.
Ja.
Falls ihr Lust habt, schaut euch doch gerne mal die Stats der letzten, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5 Jahre an und gebt uns gerne mal durch, wie viele Yards die Seahawks im Durchschnitt über Wide Receiver Screens machen.
Da weiß ich, das ist extrem gut und wir haben einfach eine total
Einschätzung. Ja, Eye-Test völlig im Arsch. Ja, Seahawks Nummer 1 der NFL bei Wide Receiver Screens.
Wahrscheinlich.
Gut, so viel zu den inhaltlichen Matchups. Dann vielleicht am Ende einmal nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung. Das Spiel der Seahawks gegen die Saints findet um 22.05 Uhr am Sonntag statt. In Seattle wird das Ganze gespielt. Diesmal nicht auf RTL zu sehen, also in Woche 3 das erste Mal, dass der Game Pass tatsächlich notwendig wird. Ich glaube, mittlerweile gibt es sogar schon vergünstigte Angebote, also falls ihr da irgendwie eine Mail von der Zone bekommen habt, dann habt ihr doch schon mal Glück gehabt, hat sich gelohnt, die ersten beiden Wochen gab es die Seahawks im Free-TV, jetzt muss man da leider umsteigen. Genau, die Seahawks sind bei ESPN mit 7,5 Punkten Favorit, also schon, ich würde sagen, eine doch sehr optimistische Line. Ja, wir gehen gleich nochmal kurz zu den Tipps, aber ich würde zumindest schon mal sagen, das ist recht großzügig.
Für die NFL ist das sehr großzügig,
ja. Ja. Over-Under liegt bei 41,5, also ich würde sagen, ja, jetzt kein High-Scoring-Game erwartet, aber auch keine Defensivschlacht. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Tipps und fang du gerne an. Was glaubst du, wie wird das Spiel ausgehen?
Ich meine, ich bin bei meinen Predictions immer eher optimistisch. Und ich mir denke, vielleicht bringt es ein bisschen was. Ich tippe auf ein 27-13 für die Seahawks. Ich denke mir, das könnte also schaffbar sein.
Du sagst, die Seahawks schaffen sogar mehr als 7,5 Punkte.
Mhm. Ich bin jetzt mal so optimistisch,
ja. Ja, ich sag, sie bleiben knapp drunter. Ich sag, es wird ein 24-17 für die Seahawks. Aber ja, ich bin auch relativ zuversichtlich, allein durch die Defense. Also selbst wenn offensiv so ein bisschen wieder eher so die Leistung Richtung Woche 1 gehen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, ist die Defense einfach so gut drauf und die Saints sind doch recht verletzungsgeplagt. Das heißt, eigentlich sollte die Defense zumindest dafür sorgen, dass man sehr lange noch die Möglichkeit hat, so ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen und am Ende wird es dann hoffentlich auch offensiv funktionieren. Also ja, ich bin auch recht zuversichtlich, auch wenn ich nicht ganz mit deiner Punktzahl mitgehen.
Ja, ich bin jetzt einfach mal übertrieben optimistisch und ich manifestiere das jetzt einfach mal. Aber das Wichtigste ist, es ist ein Spiel, das man nicht verlieren darf, wenn man um die Playoffs irgendwie mitspielen möchte.
Absolut, also, ja. Also das wäre wirklich, wenn man das Spiel gegen die Saints verliert, dann kann man die Playoff-Ambitionen noch nicht abhaken, aber es wäre schon ein sehr, sehr herber Schlag, gerade weil der Rest der NFC West aktuell 2-0 steht und doch soweit ganz gut am Marschieren ist. Dann soll's das für heute gewesen sein. Unsere Preview ist ja immer ein Stück kürzer. Ist ja immer schwieriger, Sachen vorherzusehen oder vorherzusagen, als dann über das bereits Passierte zu sprechen. Darum gibt's natürlich die Recap-Folge wieder in gewohnter Länge. Und dann können wir hoffentlich über einen Seahawks-Sieg philosophieren. Genau, das war's soweit von uns. Wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.